Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mitten im Leben, in den angeblich besten Jahren, da fängt für manche das Leben nochmal neu an. Die Kinder sind aus dem Haus und jetzt ist die Frage, was fange ich an mit dieser neuen Freiheit? Die österreichische Schriftstellerin Doris Knecht erzählt in ihrem neuen Roman von einer Frau an dieser Schwelle und ich freue mich, dass sie gleich hier bei uns zu Gast ist. Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, heißt der neue Roman von Doris Knecht. Ein schöner, paradoxer Titel, der aber, wie ich finde, sofort dazu anregt, selbst alle möglichen Listen anzulegen und zu verwerfen, also Rückschau zu halten und dadurch den Blick auf die Zukunft zu drehen. Sowas in der Art macht ihre Erzählerin, eine Frau in den besten Jahren, alleinerziehende Mutter von Zwillingen, die bald ausziehen und damit die Frage in den leer werdenden Raum stellen. Und was mache jetzt ich eigentlich? Ich freue mich, dass Doris Knecht jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich habe beim Vorbereiten gedacht, dass das Buch eigentlich wie für mich gemacht ist und wir eigentlich beide ja auch in bestimmten Aspekten diese Frau sein könnten. Wie sprechen wir denn jetzt davon, ohne allzu privat zu werden?
Also ein Freund von mir hat das Buch gelesen und hat gesagt, ach, dieses Ich, das sind wir doch alle. Und ich sehe das ein bisschen so, dieses Ich ist tatsächlich, orientiert sich sehr stark an meinen eigenen biografischen Eckdaten, bildet so eine Art Gerüst, in dem aber ganz viel Fiktion am Platz hat. Also was dann da vorkommt, meine Familie, das ist alles erfunden. Diese Familie gibt es so nicht wirklich. Also dadurch, dass ich in meiner Falterkolumne, die ich schon seit 20 Jahren für diese Wochenzeitung in Wien schreibe, immer schon mit diesem Ich gearbeitet habe und immer schon über das Mutterwerden, das Muttersein geschrieben habe, habe ich gedacht, vielleicht kann man mit diesen Aspekten auch mal in einem Roman spielen, habe es probiert und dann meine Verlegerin hat gesagt, mach weiter und dann ist dieses Buch draus entstanden.
Sehr gut, dass Sie das gemacht haben. Das ist ja nämlich tatsächlich was viele Frauen betrifft, die im Roman, um die es geht, die Erzählerin, die ist alleinerziehend, schon sehr lange. Sie hat auch eben ihre Zwillinge, die ziehen bald aus. Dann aus ihrer Herkunftsfamilie erfährt man auch was. Da hat sie zwei Zwillingsschwestern, also vier insgesamt. Sie selbst ist sehr sensibel. Was ist das für eine Frau? Stellen Sie uns sie mal vor.
Also diese Herkunftsgeschichte, ich war kürzlich in der Oper und habe mir den Ring angeschaut von Wagner und fand es dann spannend bei den Walküren, habe mir dann überlegt, weil mir das dann aufgefallen ist, dass ich diese zwei Zwillingspaare verwendet habe und Wagner hat auch nicht zwei Walküren gemacht, sondern neun, ja. Man kann in dieser Vervielfachung gute Geschichten erzählen und in dem Fall wollte ich halt auch diese Geschichte von der Vereinzelung dieser Frau erzählen und von diesem bisschen Fremdfühlen in dieser Familie und das spüre ich schon, das ist eine Erfahrung, die sehr viele, gerade auch älteste Töchter gemacht haben beim Aufwachsen und die offenbar von vielen Frauen gut mitgefühlt werden kann und dann eben dieser Versuch, jemand zu werden, jemand, der dann außerhalb von dieser Familie eine eigenständige Person ist, das ist dann halt eine Geschichte, die man gut erzählen kann.
Und sie ist ja akut eben in der Situation, dass die Kinder jetzt fast erwachsen sind, die ziehen bald aus und sie haben mal, als wir das letzte Mal über ihren letzten Roman Die Nachricht gesprochen haben, da haben sie gesagt, dass sie gern das mögen, so Figuren irgendwie an so einen Abgrund zu stellen ja, und zu schauen, ob die runterfallen oder sich irgendwie retten können.
Ja, genau.
Ich glaube, wir verraten nicht so viel, sie rettet sich schon irgendwie. Was rettet sie denn?
Ja, letztlich schon sich selber, ja. Und zwar diese Frau muss wirklich mit dem Leben, das sie bisher geführt hat, einfach abschließen. Wie das sehr viele Frauen müssen in dem Moment, wo die Kinder ausziehen, da wird man auch mal eine neue Person, ja. Also, und man hat viele Geschichten erzählt bekommen, dass man danach keine vollständige Person mehr ist und dass man, wenn die Kinder weg sind, quasi die
dieses
Funktion, genau, das Empty Nest Syndrom und man ist einsam und man verliert quasi die wichtigste Funktion als Frau, nämlich das Muttersein. Und in diesem Buch geht es darum, dass das nicht so ist. Ja? Und dass man ja auch eine ganz andere Geschichte erzählen kann über dieses Freiwerden von Frauen, dieses nicht mehr kümmern müssen, dieses wieder sich um sich selber kümmern können. Das kann man auch sehr komisch erzählen und ist natürlich verbunden auch mit schwierigen Aspekten. Man muss sich quasi verkleinern, reduzieren, man muss Dinge aufgeben, hergeben. Ich selber bin sehr schlecht im Loslassen, meine Figur auch. Aber es stellt sich dann so im Laufe des Buches aus, dass das wirklich sehr befreiend ist, was Kathartisches, wenn man wenn man so abgeben kann und sich dann auf so ein kleines eigenes zurückziehen. Und
ich war ganz beeindruckt, wie gut die loslassen kann, was sie alles entrümpelt und ausmistet. Und ja. Sie macht sich ja dann eben auch so Listen. Also es gibt ja diese titelgebende Liste der vergessenen Dinge, aber eben auch andere. Und das wird einem ja immer auch geraten, dass man in so Krisensituationen oder wenn es schwierig ist, eben so Listen anlegen sollen. Machen Sie das auch?
Ja. Ich dachte früher immer, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich sei ein sehr unordentlicher Mensch und Listen ordnen mich und Listen bringen mich dazu, Dinge weniger zu vergessen und in meine Sachen und meine Gedanken Ordnung zu bringen. Und deswegen mache ich sehr gern Listen, die aber sehr oft unvollständig bleiben und aber die mir das Gefühl geben, ich habe, ich behalte die Kontrolle. Mhm. Und das macht sie auch und in dem Fall ist es natürlich auch sehr reglementierend und sie findet leichter ihren Weg dann aus dem Wust von den Dingen raus in das Kleine.
Man schafft sich auch wieder so Überblick durchs Listenschreiben. Ja, genau. War das auch so ein bisschen die Idee an dem Buch selbst? Denn das hat ja auch was Listenartiges, diese sind oft sehr kurze Kapitel, da gibt es so Schlagworte, wo dann quasi wie so ein Fokus genommen wird und was Spezielles untersucht wird. Da hatte ich gedacht, das ganze Buch ist eigentlich wie eine Bestandsaufnahme.
Ja, ich wollte tatsächlich mit so kleinen Texten arbeiten, die man auch so ein bisschen verschieben konnte. Ich sehe es fast so ein bisschen als Puzzle, weil ich sie auch immer wieder neu zusammengesetzt habe, diese Texte, und dann versucht habe, dann wirklich da auch einen Bogen reinzubringen. Aber ja, es geht in jeden einzelnen Text kann ja irgendwie auch für sich stehen und es geht immer darum, eine Position zu finden. Und das ist in dieser Phase dieses Lebens dieser Frau natürlich auch wichtig, immer zu wissen, wo stehe ich, wo schaue ich hin und wo will ich hin und was tut sich vor mir auf. Ja? Und insofern, ja, Bestandsaufnahme.
Was ich auch mich beschäftigt hat beim Lesen war, dass es gibt ja Unmengen von Sachbüchern zu diesem Lebensabschnitt, auch so Wechseljahre, Midlife-Krise, Empty Nest und so weiter und Ratgeber. Aber das berührt mich eigentlich immer nicht so richtig oder ich habe auch keine Lust, mich so nach den Ratschlägen von anderen Leuten zu richten. Ja. Und bei Ihnen hat mich das total gepackt. Was glauben Sie denn, was Literatur da kann, was eben dann so ein Sachbuch vielleicht nicht so leisten kann?
Letztlich eine Geschichte erzählen. Ja. Und das ist ja etwas, was ich auch mit großer Absicht tue, weil ich finde, dass diese Geschichten über Frauen noch viel zu wenig erzählt worden sind. Ja. Wir sind ja aufgewachsen in der Literatur, in den Lebensumständen, in den Gedanken, Problemen, Weltanschauungen von Männern, ja, in der Kunst und in der Literatur. Und ich finde, es braucht noch sehr viel mehr weibliche Erzählungen und eben nicht nur Ratgeber, sondern Geschichten von weiblichen Biografien über weibliche Körper, über darüber, was das mit einem macht, Kinder zu kriegen, was das auslöst im Körper und in der Psyche und in der Seele. Und ich finde, obwohl manche Leute nach dem Literaturnobelpreis für Annie Arnaud fanden, es reicht jetzt dann auch wieder mit der weiblichen Autofiktion. Mir reicht es noch lange nicht. Ich finde, wir haben noch wahnsinnig viel zu erzählen und wir haben auch noch wahnsinnig viel zu zeigen.
Und da stecken ja in Ihrem Buch auch mehrere, viele Frauengeschichten drin. Auch die Mutter der Erzählerin, finde ich, ist eine ganz interessante Figur oder diese Zwillingsschwestern. Und da guckt sie überhaupt, das war ja noch, ist auch noch so eine zusätzliche Erzählebene, dass sie eben auch in die Kindheit schaut oder überhaupt in die Vergangenheit, in ihre gescheiterte Ehe, in Schwangerschaften, in alles, was sie so erlebt hat. Ist das auch wichtig, dass man sich quasi die Vergangenheit nochmal vergegenwärtigt oder sie respektvoll verabschiedet, um überhaupt dann in so eine Zukunft starten zu können?
Ja, erstens ja, zweitens liegen da natürlich viele Geschichten, die man erzählen kann. Ja, ich war auch immer ein großer Fan von Philip Roth, der macht ja auch sowas, ja, der immer wieder die Muttergeschichten, die Kindheitsgeschichten, die Geschichten des Erwachsenwerdens und seine Figur, seine Erzählfigur, die sich immer ändert, altert ja auch immer mit dem Schriftsteller mit. Und das fand ich irgendwie spannend, das mal auch aus einer weiblichen Perspektive zu versuchen, die Mutter zu betrachten. Das liest man gar nicht so oft, Mütter, die auf ihre Mütter schauen und auch den Vergleich ziehen, was hat sich da geändert und ja, das war nicht spannend, da mal reinzuschauen und zu schauen, was für Geschichten kommen dabei raus.
Und die Erzählerin, die legt sich ja dann auch noch einen Hund zu. Der ist aber auch wieder gar nicht so unkompliziert. Der kotzt ins Auto und ist irgendwie eigentlich auch wieder wie ein Kind. Irgend sowas muss dann schon her.
Ja, wobei der Hund ist ja tatsächlich, der ist ja nun wirklich komplett realistisch. Das war bei uns so ein Lockdown-Hund. Ja. Und ich habe gedacht, da waren die Kinder so kurz vorm Ausziehen und ich dachte,
Den gibt es also, den Hund.
Den gibt es wirklich. Und wenn wir so ein gemeinsames Baby haben, ja, dann kommen die gerne.
Kommen die auch gerne nach Hause.
Und es hat total gut funktioniert.
Ich habe direkt dann auch danach im Tierheim gleich geschaut.
Wirklich gestern. Und? Ja, haben Sie auch einen Hund?
Nee, habe ich noch nicht, aber vielleicht wäre das ja ein gutes Lockmittel.
Es ist nicht so schlecht, ich sage es Ihnen. Natürlich hat man ihn danach am Hals, aber man hat ihn dann ja auch gerne.
Und die Kinder kommen gerne nach
ja,
Hause.
Ja, absolut. Die kommen nicht wegen mir, also wie es im Buch ist, sie kommen wegen dem Hund, aber das ist schon okay.
Also ein Hund ist gut und ich dachte, es ist ja auch ein Buch übers Älterwerden. Und was macht man dann noch? Und da spielen ja auch die Freundinnen eine unglaublich wichtige Rolle. Sind die eigentlich wichtiger als traditionelle oder klassische Liebesbeziehungen zum glücklich oder zufrieden sein?
Jetzt habe ich leider dieses Zitat von Marlene Streowitz nicht parat. Das hat mir beim letzten Interview eine Journalistin gesagt, die ungefähr sagt, dass sie, dass man Männer, solange man sie braucht, dass das okay ist. Aber wenn man sie nicht mehr braucht, dann soll man möglichst versuchen, ein eigenes Leben zu führen, weil es dann einfacher ist und ruhiger und man kann besser arbeiten. Es war jetzt sicher falsch, wie ich das gesagt habe. Aber ich erlebe das so, oder meine Erzählerin erlebt es so, sie hat alles von Männern gekriegt, was sie brauchte. Die Kinder, es war leichter, gemeinsam einen Besitz aufzubauen und eine Existenz aufzubauen. Aber jetzt ist sie in einem Alter, wo sie wahnsinnig gut allein zurechtkommt und wo sie das nicht mehr braucht. Und ich glaube, es geht sehr vielen Frauen von vornherein so oder auch im Alter so, dass sie merken, endlich Ruhe. Und ich kann das eigentlich, ich habe das jetzt auch über Jahre bewiesen, ich kann das sehr gut allein. Ich bin in der Lage, für mich selber zu sorgen. Und es ist wahnsinnig erleichternd, wenn man das dann auch für viele erleichternd, wenn man das dann auch tut.
Und Sie zeigen auch, finde ich, sehr schön, wie verschieden diese Frauen leben, mit was für Problemen sie auch in gesellschaftlichen Problemen zu tun haben, also auch Wohnungsnot und so weiter. Da kommt schon noch die Journalistin auch raus, gell, dass Ihnen so diese Aktualität oder das, was eben gesellschaftspolitisch brisant ist, das interessiert Sie schon.
Ja, natürlich. Also in dem Buch geht es schon auch um die Probleme von Alleinerziehenden, wobei diese Person in meinem Buch sehr privilegiert ist und in einem guten Netzwerk auch aus Freundinnen lebt. Aber es geht mir schon auch um die das nicht tun und die da wirklich nicht wissen, wie sie von einem Tag zum nächsten kommen und die nicht mal eine Minute Zeit hätten, sich zu organisieren oder zu artikulieren. Ja. Also denen eine Stimme zu geben, das find ich schon auch richtig.
Und jetzt alle Listen geschrieben. Wie ist der Blick in die Zukunft?
Ich weiß noch nicht, aber er ist sehr positiv, so wie in dem Buch auch, versöhnlich und optimistisch.
Sehr gut, jetzt ist erstmal das Buch da. Viel Erfolg damit, Doris
Dankeschön.
Knecht, und vielen Dank für Ihren Besuch in Deutschlandfunk Kultur. Und der Roman, eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, ist bei Hansa Berlin erschienen und kostet 24 Euro. Und ein Krimi aus Italien, um den geht's jetzt auch, der hat's aus dem Stand auf Platz 4 unserer Bestenliste geschafft, Die Stadt der Lebenden von Nicola La Gioia, einem der erfolgreichsten Krimi-Schriftsteller seines Landes. Auch sein neues Buch war in Italien ein Bestseller, vielleicht auch, weil sich noch so mancher an das brutale Verbrechen erinnert, von dem er darin erzählt. Juror Tobias Golis verrät, warum ihm Die Stadt der Lebenden überzeugt hat.
Neue Krimis.
Stellen Sie sich vor, Sie seien ein Vater, der mit seinem 28-jährigen Sohn zu einer Beerdigung unterwegs ist. Auf einmal platzt der etwas verwirrt wirkende Sohn heraus: Wir haben jemanden umgebracht. Der Vater: Wann soll das passiert sein? An dieser banal scheinenden Szene, die Nicola La Gioia in seinem Tatsachenroman »Die Stadt der Lebenden« rekonstruiert, sind mehrere Aspekte bemerkenswert. Die Verwirrtheit und die Kindlichkeit des Geständigen, der Mord, das Geschehen selbst, das danach drängt, gestanden, ausgesprochen und beschrieben zu werden. Am 4. März 2016 hatten zwei junge Römer aus bürgerlichem Milieu den jüngeren Handwerker und Gelegenheitsstricher Luca Varani nach mehrtägiger Folter umgebracht. Der Mord wurde zur Mediensensation, zumal er nicht auf verständliche, gewöhnliche Motive zurückzuführen war, sondern auf eine makabre Mischung aus Mordlust, Drogen, Sexual- und Gewaltrausch sowie morbider Langeweile wohlhabender Bürgersöhne. Begangen von Menschen, die von sich selbst und ihrer Umwelt so entfremdet waren, dass sie sich wohl nur noch im Akt des Tötens und Zerstückelns lebendig fühlen konnten. La Gioia wurde letztlich so in den Mahlstrom des Verstehen- und Entdeckenwollens gezogen, dass er mehrere Jahre lang Zeugenaussagen, Akten, Briefe, Interviews zusammentrug, ohne eine schlüssige Erklärung für den Mord zu finden. Diese Unerklärbarkeit ist das Terrain des Tatsachenromans, der erkundet, was nur mit der Kunst des Erzählens erfasst werden kann. Nicht auf die Wahrheit, die gibt es ohnehin nicht oder nur in kodifizierter Form, zielt La Gioias ausgreifendes Erzählen, sondern auf die Abarbeitung an einem letztlich nicht verstehbaren. Nichts ist ungeheuerlicher als der Mensch, befand Sophokles in seiner Antigone vor beinahe 2500 Jahren. Der Autor schildert das heutige Rom als Stadt der Zwischenwelt, gebrochen, anekdotisch, tastend, so nah wie möglich am Entsetzlichen, vergegenwärtigt er Sophokles Einsicht zu schwer erträglicher Aktualität. Ein Meisterwerk von großer Menschlichkeit.
Nicola La Gioias, die Stadt der Lebenden, hat Verena von Koskul aus dem Italienischen übersetzt. Erschienen ist der Roman bei BTB und er kostet 25 Euro und ist im Juli neu auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Tobias Golis hat das Buch empfohlen. Und die gesamte Liste, die finden Sie auch auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns gerne an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Buch, um das es jetzt bei uns geht, ist auf der anderen Seite der Welt, genauer gesagt in Hongkong, schon lange ein Kultroman und wir können ihn jetzt auch endlich entdecken. Meine Stadt von Hi Hi, 1937 in Shanghai geboren. Als 12-Jährige ist sie dann nach Hongkong gekommen und hat immer wieder über ihre neue Heimat geschrieben. Karin Betz hat das Buch jetzt für den Surkamp Verlag übersetzt und Maximilian Menger-Ringhaus hat es gelesen. Was für eine Stadt ist das, die da beschrieben wird?
Das ist eine schillernde, boomende Metropole, dieses Hongkong Mitte der 1970er Jahre. Dazu muss man vielleicht wissen, dass direkt nach dem Krieg Hongkong ziemlich brach und dann niederlag. Nur noch knapp 500.000 Leute hat da gewohnt. Und dann nach Gründung der Chinesischen Volksrepublik sind Massen an Flüchtlingen in diese britische Sonderverwaltungszone gekommen, so wie auch die Autorin Hi Hi, und haben tatsächlich dafür gesorgt, dass diese Stadt eigentlich explodiert ist. Und in den 70er Jahren haben wir hier ein Hongkong, das tatsächlich vor Gegenkultur blüht, wo die Stadt vibriert, an jeder Ecke passiert halt irgendwie was und wir lernen Hongkong kennen quasi mit den Inseln des Umlands, wo wir Trips zu Sandwichbuden machen, wo wir zum Tomatenwerfen ins Stadion gehen und schauen dabei Aguo über die Schulter.
Das ist die Hauptfigur.
Genau, richtig. Das ist so unser Tourguide bei allem. Das ist ein Teenager, vielleicht 14, 15, 16, so genau wird es nicht gesagt. Der ist gerade mit der Schule fertig und fängt dann so aus einer Laune heraus an, bei einer Telefongesellschaft zu arbeiten, eine Ausbildung zu machen. In erster Linie ist das aber so ein ziemlicher Träumer, der lebt in den Tag hinein und lässt sich einfach durch die Stadt treiben. Spannend an diesem Aguo ist vor allen Dingen, dass er so einen unglaublich guten, geschulten Blick hat für skurrile Details. Zum Beispiel, wo es das beste Sandwich der Stadt gibt. Und das ist natürlich ein ungetoastetes mit Rinde. Und dafür muss man natürlich ein wahrer Künstler sein, um sowas überhaupt halt irgendwie kreieren zu können. Und das ist tatsächlich so ein junger Mann, der halt vor Ideenfülle übersprudelt. Das ist ganz spannend. Also auf einer Rückfahrt einmal im Bus macht er sich auf einmal Gedanken, wie hoch der Eisenanteil im menschlichen Körper ist und errechnet dann, dass man daraus einen Nagel schmieden könnte, der stark genug ist, dass man sich damit selber an die Wand nageln könnte. Also ein ziemlich gewitzter Kerl.
Also klingt so ein bisschen assoziativ, als ob sich die Erzählerin oder die Autorin da so treiben lässt durch dieses Buch.
Absolut. Da merkt man auch, dass die Autorin Hi Hi seit den 60er Jahren eigentlich in der Filmbranche gearbeitet hat. Die hat Drehbücher geschrieben, auch dafür übersetzt. Und dieses Buch, was wir jetzt quasi als Roman in Händen halten, ist eigentlich als Fortsetzungsgeschichte erschienen und hat sowas Episodenfilmartiges. Deswegen sind quasi die einzelnen Kapitel auch abgegrenzte Erzählungen, sowas wie Ausflugsziele, die uns immer woanders hinführen. Es gibt in dem Sinne jetzt nicht gerade einen roten Faden, der da durchträgt, außer dass wir halt einfach immer von Aguo geleitet werden, wenn wir seine Freunden und Verwandten treffen.
Und wenn der so ein Träumer ist, ist das auch so ein bisschen träumerisch vom Stil her oder heiter? Oder wie muss man sich die Erzählweise vorstellen?
Also stilistisch ist das unglaublich gewitzt. Das ist so tatsächlich die Trumpfkarte der Autorin. Die hat einen wahnsinnig guten Humor. Und Karin Betz, der Übersetzerin, gelingt das auch total gut, das ins Deutsche zu transportieren. Das ist natürlich, ich kenne das Original, kann das jetzt nicht lesen aus dem kantonesischen Chinesisch, aber im Deutschen merkt man einfach, wenn jede Pointe funktioniert, dann muss es eine gute Übersetzung sein. Und wir merken tatsächlich, dass dieser Humor das ist, was eigentlich durch dieses Buch durchträgt, dass es dieser Witz ist, dass es tatsächlich etwas Lebensfreudiges, Lebensbejahendes und wirklich auch Quietschvergnügtes halt irgendwie hat, wie dieses Hongkong geschildert wird.
Und konnten Sie irgendwie auch rausfinden, warum das Buch in Hongkong so einen Kultstatus hat?
Na, ich glaube natürlich, dass da einerseits so ein Zeitmomentum halt irgendwie mit reinspielt. Ne? Wir sind da in den 70er Jahren, wie gesagt. Das ist halt irgendwie die Gegenkultur, etwas Unangepasstes. Das macht es natürlich gerade auch in Abgrenzung zur naheliegenden Volksrepublik und diesem kommunistischen Bierernst natürlich halt irgendwie sehr sympathisch. Und dann ist es einfach ein Städteporträt, was die Einwohner als absolute Charakterköpfe, als so richtige Typen und Figuren einfach schildert. Ne? Die sind alle sehr, sehr sympathisch, lebensfroh, haben alle halt irgendwie verrückte Hobbys und wir gewinnen wirklich halt irgendwie den Eindruck dieser Stadt als Melting Pot von verschiedenen Sprachen, Kulturen, aber wo einfach immer was los ist und alle tatsächlich ziemlich Spaß an ihrem Dasein haben.
Und macht auch Spaß zu lesen, wenn man nicht nach Hongkong fährt, in absehbarer Zeit.
Absolut. Wie gesagt, das ist unglaublich witzig und humorvoll. Manchmal driftet es dann so ein bisschen ins Flapsige halt irgendwie ab. Das ist auch nachvollziehbar, wenn wir auf 240 Seiten so ein humoristisches Feuerwerk haben. Man kann sich das vorstellen, wenn man ein Buch hätte, was nur tragisch oder dramatisch erzählt wird, wird es auch irgendwann so ein bisschen anstrengend. Vielleicht fehlt so ein kleinen Ticken halt irgendwie der Wechsel der Töne. Andererseits muss man sagen, sonst wäre dieses Buch wahrscheinlich nicht so lebensbejahend und gegenwartsfroh geworden. Und deswegen kann man da sehr gut mit leben. Die Übersetzerin hat auch einen ganz schönen Kommentar noch im Online-Journal des Deutschen Übersetzerfonds geschrieben, im Toledo-Journal, kann ich als begleitende Lektüre sehr empfehlen.
Maximilian Mengeringhaus über den Roman Meine Stadt von Xi Xi aus dem kantonesischen Chinesisch und mit einem Nachwort von Karin Betz versehen. Beim Surkamp Verlag ist es erschienen, 253 Seiten, kosten 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Hanna Pfeiffer, 25 Jahre alt und mache gerade Urlaub in Innsbruck. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, hieß Alte Sorten von Ewald Ahrens. Und da geht es um zwei Frauen, die richtig unterschiedlich sind. Also die eine lebt so auf dem Land und schmeißt einen großen Bauernhof ganz alleine. Und die andere ist viel, viel jünger, die ist um die 18. Und die struggelt so sehr mit ihrem Leben, macht immer so Probleme und ist quasi gerade wieder aus dem Heim ausgebüxt. Ja, und diese junge Frau, die landet dann eben bei der älteren Frau auf dem Hof und fängt dort an zu arbeiten und die kommen sich dort näher. Und so im Laufe des Buchs stellt sich so raus, dass eben beide voll die taffe Vergangenheit haben. Ja, ich mochte vor allem an dem Buch, dass es so ein bisschen melancholisch irgendwie die ganze Zeit und so richtig spannungsreich. Ja, aber nimmt irgendwie dann ein schönes Ende.
Hanna Pfeiffer liest in Innsbruck den Roman Alte Sorten von Ewald Ahrens, erschienen beim Kölner Dumont Verlag, inzwischen auch als Taschenbuch für 12 Euro. Wer in Berlin lebt, den zieht's im Sommer eher aufs Land, in die Berge oder ans Meer. Dabei ist die Hauptstadt eigentlich ziemlich schön, wenn alle verreist sind. Und vielleicht zieht's deshalb auch viele Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt hierher. Auch die 1973 geborene US-Amerikanerin Maggie Nelson ist gerade in Berlin. Sie hat Gedichtbände, Sachbücher und philosophische Abhandlungen veröffentlicht. Und besonders unter jüngeren Schreibenden gilt sie als Geheimtipp. Vielleicht deshalb, weil sie in all ihren Büchern ihre persönliche Erfahrung mit theoretischen Positionen verknüpft. Eine Schreibweise, die ja gerade schwer angesagt ist. Miriam C. hat Maggie Nelson getroffen und mit der Autorin über ihr Schreiben gesprochen.
Maggie Nelson ist in der Stadt.
Hello, hey,
hi Maggie. Look at this.
Die US-amerikanische Lyrikerin, Essayistin und Denkerin ist zum ersten Mal in Berlin.
It's odd to go someplace that you've heard and thought about so much your entire life.
Dabei spielen deutschsprachige Dichter und Philosophen von Goethe bis Wittgenstein in Maggie Nelsons Schreiben eine wichtige Rolle. Jetzt hier zu sein, ist aber noch viel schöner, sagt sie.
It's even more beautiful than I imagined, so.
Mit Die Argonauten wurde Maggie Nelson auch in Deutschland bekannt.
Somewhere in this
Das Buch erzählt von ihrer Liebe zum Künstler Harry Dodgett. Die beiden entflammen füreinander, heiraten, kaufen ein Haus, bekommen ein Kind und entziehen sich doch den bürgerlichen Vorstellungen von Familie und Geschlecht. Nelson definiert ihr Begehren ständig neu, auch mit Hilfe von Philosophinnen wie Judith Butler, Julia Kristeva oder Philosophen wie Gilles Deleuze.
I mean, I've never approached any theory or philosophy not thinking it had to do with life.
Ich bin nie an Theorie oder Philosophie herangegangen und habe nicht gedacht, dass diese Texte etwas mit meinem Leben zu tun haben. Ich finde es schwieriger nachzuvollziehen, wenn Menschen denken, Theorie wäre ihnen fern statt intim.
So entwickelte Maggie Nelson, auf den Schultern zahlreicher queer-feministischer DenkerInnen, wie sie selbst gern hervorhebt, die Autotheorie. In dieser Schreibweise ist das Private politisch, die Theorie wird persönlich. Und in wenigen Sätzen gelangt Nelson von Analsex zu Wittgenstein.
Ich hielt inne und wiederholte selbstgefällig, alles, was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Und fragte mich noch einmal, kann alles gedacht werden?
Maggie Nelsons Schreiben ist fluide, entzieht sich jeder Zuschreibung, ist Autobiografie, Lyrik, Theorie und Kritik. Sie lasse die Dinge einfach zu der Form werden, die sie sein wollen, sagt sie. Das mag mystisch klingen, meint bei Nelson aber oft einfach einen Prozess aus Trial and Error, aus immer wieder neuen Versuchen, unermüdlichem Ausprobieren.
Like for example, like with a book of mine called Bluets, like
in meinem Buch Bluets habe ich zuerst versucht, jede These auf eine eigene Seite zu setzen. Wenn man etwas allein auf eine Seite setzt, kann das ziemlich kostbar wirken. Schau, wie wichtig dieser kleine Leckerbissen ist. Man umgibt es mit weißem Raum und baut diese Vorbühne. Das hat dann keinen Schwung. So viel Weißraum lädt einen ein, zu pausieren und zu grübeln. Fast wie bei einem Gedicht. Das war nicht richtig für meinen Text, aber das probiert man einfach aus und dann fühlt man's.
That wasn't like the right mode for them, you know. So things like that, you just try it out and kind of just feel like.
212. Würde ich heute auf meinem Sterbebett liegen, würde ich meine Liebe für die Farbe Blau und Sex mit dir, die zwei süßesten Sinneserfahrungen nennen, die ich auf dieser Erde gekannt habe. 213. Doch bist du sicher, würde man gerne fragen, dass diese Momente wirklich voller Süße waren?
Fragmentarische und experimentelle Schreibweisen queerer AutorInnen werden im öffentlichen Diskurs über Literatur gerade gern als queer gelesen. Die Form spiegele dann die sexuelle Identität der Person, die diese Literatur geschaffen hat. Maggie Nelson hält von solchen schlichten Analogien aber wenig.
There are a lot of straight writers who I don't.
Es gibt viele heterosexuelle Autoren, die ich nicht mit geradlinigen Formen verbinde. Ich glaube nicht, dass Sexualität und Geschlecht einer Person notwendigerweise das Ausmaß an Experiment, Radikalität und Freiheit in einem Buch determinieren. Meine Lehrerin Eve Sedgwick, die wirklich wegbereitend in der Verwendung und auf dem Feld der Queer Theory war, Eve schrieb immer aus dem Anfangsimpuls heraus, dass das Wort Queer die maximierende Spannung enthält, jeden Menschen potenziell als queer zu verstehen. Die minorisierende Sichtweise bemüht sich, die Genauigkeit dessen nicht zu verlieren, was die queere Community erfahren hat, getan hat und was sie bedeutet. Diese Spannung liegt innerhalb des Wortes und sie liegt auch in den literarischen Diskussionen.
Mittlerweile unterrichtet Maggie Nelson mehr, als dass sie schreibt. Nach 10 Büchern und dem renommierten National Book Critics Circle Award unterrichtet sie Literatur an der University of Southern California in Los Angeles. Sie habe ihre dringendsten Bücher geschrieben, sagt die 50-jährige Maggie Nelson am Ende unseres Gesprächs. Das fühle sich gut an zu wissen, fügt sie im Scherz hinzu, falls sie auf dem Rückweg von einem Auto überfahren werde.
It feels good to have written enough that like if I got hit by a car on my way home from our
Von unserem Interview begleite ich sie deshalb lieber zurück zu ihrer Unterkunft.
Can I walk you back to make sure that you don't get hit by a car?
Yes, exactly. Fantastic.
Damit sie nicht doch noch von einem Auto erfasst wird, auch wenn sie das mit einem ihrer größten Inspirationen, mit dem französischen Schriftsteller und Philosophen Roland Barthes verbände, der 1980 in Paris völlig überraschend von einem Kleinlaster überrollt wurde.
Such a sad way to go, you know, after such a beautiful career, you know. But yeah, no, I appreciate it.
Miriam C. hat Maggie Nelson getroffen und ihre Bücher wie Bluets und Die Argonauten sind in der Übersetzung von Jan Wilm beim Hansa Berlin Verlag erschienen. Ein Song mit der britischen Folk-Rock-Band Mumford & Sons. Es geht um den Klimawandel, um Religion und Gewalt in den neuen Romanen der amerikanischen Schriftstellerin Lauren Groff, die gerade ein halbes Jahr an der American Academy in Berlin verbracht hat, um dort an einem Roman zu arbeiten, der den dritten Teil einer Trilogie bildet. Doom Eager ist deren Arbeitstitel. Und da die American Academy am Wannsee liegt, hat Sonja Hartl die Autorin dort getroffen für unser Zeitfragen-Feature, das heute Abend läuft.
Das Wasser steht wadenhoch, dann hüfthoch. Und jetzt ist es bereits bis hinauf an die behelfsmäßige Mauer gestiegen, die es dort aufstaut, wo später die Schleusentore eingebaut werden. So vieles hat es schon verschluckt. Das Gras, die Nester seltener Sumpfvögel, die Schlangenhöhlen und die Biberdämme. Das letzte Exemplar eines wundersamen roten Salamanders, der nur hier, an diesem feuchten Ort zu finden war, wurde aus seiner Überwinterungshöhle geschwemmt und treibt tot auf der Wasseroberfläche. Der Bauch von einem Vogel aufgepickt.
So whenever a human being imposes human will on nature, that's climate change.
Wann immer der Mensch der Natur seinen Willen aufzwingt, ist das Klimawandel. Das ist so, seit unsere Vorfahren herausfanden, wie man Feuer macht. Schon damit hat der Klimawandel begonnen. Es ist eine zutiefst menschliche Wahrheit, dass die meisten Seelen auf Erden erst dann Ruhe finden, wenn sie sich in den Händen einer Macht wissen, die weit größer ist als sie selbst.
Lauren Groff. Heute Abend können Sie die amerikanische Autorin und ihre Arbeit näher kennenlernen in unserem Zeitfragen-Feature ab 19:30 Uhr.